Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ausgezockt, Sucht ungefiltert. Wir sprechen mit Betroffenen über das Thema Glücksspielsucht, über ihre Geschichten. Wir sind in Folge 2. Ich sitze hier wieder mit Ingo und Nicole. Wer die erste Folge noch nicht gehört hat, sofort nachholen. Es lohnt sich. Wir haben in der letzten Folge nämlich darüber gesprochen, wo so die einzelnen Berührungspunkte eigentlich der beiden waren. Ingo als Angehöriger einer Betroffenen von Glücksspielsucht, Nicole als eben genannte Betroffene, inzwischen selbsttätig im Hilfesystem, Selbsthilfegruppe etc. Da kommen wir später noch zu. Und die beiden erzählen uns aus ihrer Perspektive, wie das Ganze abgelaufen ist. Erste Berührungspunkte hatten wir schon. Wie lief das ab? Wir haben festgestellt in der ersten Folge, niemand ist so wirklich davor geschützt. Ne? Also diese Mechanismen, dieser Reiz, der kommen kann, der greift, egal was für Voreinstellungen man vielleicht auch hat. Und wir gehen jetzt noch weiter rein und wollen nämlich mal gucken, wie sich so das problematische Spiel bei Nicole eigentlich entwickelt hat. Hi ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, moin moin.
Moin. Ja, Nicole, möchtest du einfach direkt ansetzen? Der letzte Punkt war, du arbeitest in der Spielhalle jetzt schon einige Jahre. Ich glaube, du hast gesagt, 8 Jahre arbeiten, ohne da irgendwie einen großen Gedanken dran zu verschwenden. Spielen spielt keine Rolle. Du bist Spielhallen, sag nochmal, was warst
Aufsicht.
Du? Spielhallenaufsicht. Dankeschön. Mhm. Und jetzt kommen wir irgendwie an die Schnittstelle 8. Jahr, 9. Jahr. Was verändert sich da? Was passiert?
Da gehe ich sofort drauf ein. Ich würde gerne für alle, die erste Folge nicht gehört haben, hört sie bitte noch eine Sache ergänzen, ja, die mir danach eingefallen ist, was ich als so wichtig empfinde, weil viele, wenn sie dann irgendwie so im Alter zwischen 30 und 40 sind, sind ja der Meinung, das hat mich bis jetzt nicht getroffen, mhm, dann kriegt es mich auch nicht mehr. Mhm. Und Ingo hat ja so schön von dem Mechanismus seinerseits beschrieben, wie er wegen meiner Tätigkeit das ein oder andere Mal in der Halle war und das dann auch mal ausprobiert, mhm, hat, wie er den Sog gemerkt hat, was das machen kann. Und da war mir nur noch mal wichtig zu sagen, dass obwohl er ja, wie beschrieben in der letzten Folge, 30 Jahre wirklich da eine totale Aversion gegen hatte, mhm, und das für ihn überhaupt nicht in Frage kam, irgendwie da Geld reinzustecken, weil er da weder Sinn drinne gesehen hat noch irgendetwas, dass er mit Mitte 40 dann dieses Gefühl hatte von, oh, ich möchte eigentlich gerade noch mehr Geld da reinstecken und ich möchte gerne in irgendeiner Art und Weise da weitermachen und ich muss das jetzt unterbinden. Das ist halt trotz 30 Jahre ein, mhm, ganz klares Stopp und Nein, dann so wandelbar. Also man ist nie in egal welcher Phase des Lebens davor geschützt, dass das nicht ein- oder zweimal ausreicht, um da eine Sucht zu entwickeln, mhm, ohne dass man es gleich sofort bemerkt. Mhm. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, weil viele, wenn sie dann mal mit ihren Kumpels auf Männerabend sagen, mhm, ach komm, wir gehen mal ins Casino oder so, was soll denn da passieren, sich keine Gedanken darüber machen, weil sie halt, wieso, ich habe doch 40 Jahre nicht gespielt, warum sollte ich da jetzt auf einmal, mhm, ein Problem mit haben? Mhm. Immer zu jeder Zeit. Und mein liebstes Beispiel ist da immer, weil wir vorhin auch so kurz über Pferde, also beim letzten Mal so über diese Pferderennbahn, mhm, und meinen Opa, mhm, und Pferdewetten gesprochen, mhm, haben. Für viele ist Werner Hansch noch ein Begriff, die, mhm, die zumindest älter sind und mal, ja, irgendwann sich für Sport interessiert haben. Der hat ja nun alles an Stadionsprecher gemacht, was so geht, und war die Stimme der Nation hier. Der hat ja nun auch erst mit 65 problematisches Spielen in irgendeiner Art und Weise entwickelt und, mhm, hat sein ganzes Leben verzockt. Also es ist, mhm, egal, welches Alter. Und auch wenn du damit auch immer in Berührung warst, denn wenn du, der hat ja früher auf der Rennbahn die Pferde rennen moderiert und angesagt und, mhm, war die Stimme, die das da alles, mhm, gemacht hat. Das heißt, er war in dem Game ohne zu spielen. So, mhm, da bist du nie vorgefeit. Mhm. Und achtet immer ein bisschen darauf, auch wenn ihr das erste Mal losgeht oder so, habt einen guten Blick auf euch und guckt, was macht das mit mir? Mhm. Egal wie alt und wenn es mit 70 ist.
Also da sozusagen sich klar zu machen, das Alter alleine schützt nicht, die vielen Erfahrungen, die ich habe, schützt nicht, sondern du sagst im Grunde, was schützen kann, ist in Kontakt mit sich zu sein, zu reflektieren und bewusst wahrzunehmen, wie verändert sich das, so wie, oder wie verändert sich die Wahrnehmung, so wie du das, Ingo, in der Folge, finde ich, total anschaulich beschrieben hast. Du sitzt da am Automaten, vorher immer dieses Gefühl gehabt, irgendwie geht ist gar nichts für mich, ein paar Tage vorher mal 50 Euro gewonnen, ach komm, die 1,50 Euro schmeiße ich nochmal rein und dann spürt man diesen Reiz. Aber du warst irgendwie in Kontakt mit dir in dem Moment und hast dann, ich sag mal, die Notbremse gezogen und dich der Situation ja entzogen.
Ja, genau, so ist es gewesen, ja. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist, dass ich das aufgearbeitet habe, was denn überhaupt da bei mir passiert, mhm, ist. Das, mhm, müsste vielleicht nochmal passieren.
Ja.
Was da so, aber diese natürliche Bremse zu ziehen, war schon wichtig.
Mhm, voll. Und ich glaube, das ist ja ganz oft so, dass man in solchen Momenten auch gar nicht klar sagen kann, woran liegt das jetzt, dass es mich packt. Das so dann im Nachhinein noch aufzuarbeiten, bestimmt manchmal auch eine hilfreiche Idee. Aber wichtig, glaube ich, erstmal das auch zu spüren und dann wahrzunehmen und ernst zu nehmen, ne? Und dann sich nicht in Sicherheit zu wägen. Weil, wie gesagt, klar, wenn ich 30 Jahre Lebenserfahrung habe, die mir sagen, gar kein Problem, warum, ist ja erstmal logisch oder nachvollziehbar zu denken, jetzt passiert doch auch nichts so, ne? Warum sollte sich das schlagartig ändern? Aber wir sehen ja an dem Beispiel total gut, dass Glücksspiel was total Potentes ist, ein potentes Suchtmittel, ne, das einfach einen unfassbar starken Reiz auf Menschen auslösen kann.
Vielleicht können wir den Zuhörern, die vielleicht selber noch nichts mit Glücksspielsucht zu tun hatten, einmal ganz kurz das Beispiel erklären, wo viele Menschen, denen ich das so sage, sagen, ah ja, da kann ich was mit anfangen. Dass es so potent ist, hat für mich damit zu tun, dass in erster Linie, wenn du noch nicht süchtig bist, ja ein bisschen die Verlockung von, oh, ich habe dann mehr Geld, womit ich eigentlich gar nicht gerechnet habe, ist. Und dann nehme ich immer sehr, sehr gerne das Beispiel, wenn du einen 20-Euro-Schein auf dem Fußboden findest und dann dich darüber freust, dann wirst du, wenn du dich selber beobachtest, merken, dass du die nächsten Tage mit dem gesenkten Blick auf dem Fußboden durch die Gegend läufst, weil du die Hoffnung hast, dass das vielleicht nochmal passiert. Yeah. Und genau so ist es beim Glücksspiel, wenn der Automat dir einen Gewinnbetrag quasi ausspuckt. Mhm. Du hast die ersten Male, wenn du es nochmal versuchst, einfach nur die Hoffnung, ach, vielleicht klappt das ja nochmal. Mhm. Und so ist es vielleicht verständlich für Menschen, die sich fragen, wie kann ich mir das überhaupt vorstellen oder warum ist das überhaupt so? Und so fängt es an. Und ich glaube, dass das, wie von Ingo beschrieben, halt auch mit einer der Gründe war, so, ach Mensch, es war ja ganz nett, dieses Gefühl von, ich habe was gewonnen und vielleicht kann ich das reproduzieren. Ja, und man merkt zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, dass das dann halt auch was damit zu tun hat, dass der Kopf und all die Gedanken, die man so hat und all die Probleme, um die man sich gerade eigentlich kümmern müsste und wenn es nur ist, zu Hause wartet der Geschirrspüler und Aufgaben, auf die ich keinen Bock habe, die sind ja komplett ruhig, wenn du dich gerade mit dem Automaten beschäftigst oder der sich dann im Endeffekt mit dir. Mhm. Für die Leute, die halt da noch nie Suchtprobleme hatten, ist dieser Kontakt mit sich selber da ganz gut. Und ich finde immer mit dem plastischen Beispiel des 20-Euro-Scheins auf der Straße finden und danach weiß man einfach, wie das ablaufen könnte. Es gibt auch viele andere. Alkohol ist ja immer noch genauso weit verbreitet, dass die, wenn die mal irgendwie, weil ein hochzeitsreicher und geburtstagsreicher Monat war, nach dem Monat dann sagen, meine Güte, jetzt brauche ich aber mal eine Pause, um mich von diesem Alkoholkonsum, den ich in dem letzten Monat hatte, zu entwöhnen, weil sie auch da merken, oh, das war vielleicht ein bisschen viel. Mhm. Und dieser Rauschzustand kann ja halt hier und da leider auch mal ganz nett sein. Und deswegen trinkt man da das pure Nervengift irgendwie, ja, um so einen gewissen Zustand von Leichtigkeit, Schwerelosigkeit. Und das gaukelt dir der Automat ja in der ersten Zeit der Spielsucht oder der Spielanfälligkeit auch vor. Das ist eins zu eins sind dieselben Mechanismen wie da. Deswegen, das wollte ich nur einmal kurz so als Sidekick reinschmeißen, damit die Leute, die da noch nichts mit zu tun hatten, vielleicht wissen, wie sie es sich vorstellen können.
Ja, total das gute Bild. Ich glaube, das kennt auch fast jeder, ne? Dass man mal irgendwo auf dem Boden 10 Euro findet, 20 Euro in einer alten Jackentasche vielleicht, die Winterjacke, die kramt man aus und dann guckt man in jeder Tasche erstmal nach, ist da noch was drin? Dieses unverhoffte Geld, das dann plötzlich da ist und das so ein bisschen, wenn es nur ganz kleine Erleichterung ist, auch davon zahle ich dann heute die Pizza, die ich mir bestelle. Oder in einem anderen Fall, davon ist vielleicht auch mal der Wocheneinkauf drin, wenn es mal eng wird. Also das ist ja total nachvollziehbar. Du hast das Stichwort gesagt, die erste Zeit am Automaten, wo diese Sorgen noch nicht da sind, dass das problematisch sein könnte, sondern wo der Reiz überwiegt und man anfängt zu spielen. Wie war das bei dir? Hol uns mal ab.
Es war bei mir total schleichend. Ich habe irgendwann rückblickend gesehen, den Fehler gemacht. Ich hatte Trinkgeld gekriegt. Ich weiß noch, ein anderer Gast hatte am Automaten gewonnen und hat mir dann einen 10-Euro-Schein als Trinkgeld gegeben. Und ich bin Raucherin, habe dann damals, langes her, 6 Euro in den Automaten geschmissen.
Das muss wirklich lange her sein.
Ja. Und hatte dann noch 4 Euro über in 2-Euro-Stücken und habe die in den Automaten geschmissen. Ich weiß auch noch genau, welches Spiel es war. Und habe den kleinsten Einsatz gewählt, so wie Ingo das von auch beschrieben hat. Also es waren 5 Cent pro Drehung, überhaupt nichts Großes irgendwie. Und habe den nur auf Autostart gestellt, weil ich als Spielhallenaufsicht zum Ende der Schicht die Automaten putzen muss. Mhm. Und bin dann die Reihe rum und habe die Automaten geputzt und kam wieder an den Automaten, wo meine 4 Euro drinne waren. Und gucke und denke, hä, da waren auf einmal 54 Euro drauf. Okay. Das war, boah, wow. Also mit diesen 50 Euro plus quasi, mit diesen 54 Euro wollte ich die Welt kaufen. Von Anzahlung zu einem Urlaub über, oh, das könnten neue Schuhe sein. Also es war so dieses unverhoffte, yeah. Und wenn du dir dann in dem Moment... Damals gab es noch keinen Mindestlohn, als ich da gearbeitet habe. Ich habe für 6 Euro die Stunde da gearbeitet. Dann weißt du, dass du eine gesamte Schicht gerade innerhalb von 2 Minuten zusätzlich ausgezahlt bekommen hast quasi.
Voll, voll.
Und das ist so, das ist ein ganzer Tag Lebenszeit, der dir gerade quasi geschenkt wurde, weil du musst da jetzt gerade, das ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Und genau diesem Gefühl, nur mal eben als Trigger vorweg, jagst du deiner gesamten Spielsucht hinterher. Und dieses Gefühl von, oh, wow. Und das kommt nie wieder, weil das ist nur beim ersten Mal so.
Dieses Gefühl, kannst du das noch mehr beschreiben? Wie fühlt sich das an? Also dieser unverhoffte Gewinn, du hast es schon gesagt, ich kann mir die Welt kaufen, in Anführungszeichen. Ja.
Leichtigkeit, glücklich sein, Unbeschwertheit, dieses auch schon, oh, das hätte ich eigentlich gerne nochmal. Also klar, dieses Gefühl, es ist eine bunte Mischung aus reinweg positiven Gefühlen. Das müssen wir ja ganz klar dazu. Klar. Ne? Und du hast in dem Moment ja auch nicht, wie es später in deiner Spielsucht dann kommen wird, so, du hast ja keinerlei schlechtes Gewissen. Du hast nicht ein, oh Mensch, ich habe irgendwen angelogen, um jetzt hier in der Spielhalle sein zu können. Ich hatte mir das Geld nicht geliehen. Das Geld hat mir überhaupt nicht wehgetan, weil es waren 4 Euro Trinkgeld.
Das war ein netter Bonus, den du hattest.
Und vor allen Dingen, es war ja auch Geld, ich sag mal, womit ich nicht gerechnet hatte in irgendeiner Art. Mhm. Weil Trinkgeld kannst du nicht planen. Es war also alles on top. Mhm. So. Und ich habe mich schon über die Schachtel Zigaretten gefreut, wie Bolle, die ich mir von dem Trinkgeld holen konnte. Und dann hatte ich auf einmal nochmal einen ganzen Lohn einer ganzen Schicht zusätzlich. Das war unbeschreiblich schön.
Finde ich total plastisch und nachvollziehbar, wie du das gerade beschrieben hast, dieses Gefühl. Also das fühlt sich gut an, da ist Aufregung dabei, da ist es irgendwie Verlockung mit dabei, was kann man mit dem Geld alles machen? Durchweg positiv, hast du gesagt, ne? Wichtig auch zu betonen, ich glaube, niemand wird ja spielsüchtig, weil es von Anfang an scheiße war, blöd gesagt jetzt.
Es ist auch definitiv erwiesen, Leute, die das erste Mal am Automaten spielen und verlieren, werden definitiv weniger glücksspielsüchtig. Es sei denn, sie gehen halt danach noch, weil es so eine Geschichte ist, im Freundeskreis mit den Kumpels, gehen sie regelmäßig oder so. Und dann sehen sie beim Kumpel, da war der Big Win.
Ist
oder
doch noch
so.
Was drin.
Genau, ne? Dann, dass sich diese, ich sag mal, Negativerfahrung positiv überschreibt. Dann haben wir auch noch die Problematik des Einstiegs. Aber eigentlich, wenn du die ersten ein, zwei Male straight dein Geld verlierst, dann denkst du dir, ich bin doch nicht bescheuert. Ja, dann kann ich es ja auch im Gulli werfen. So. Deswegen der Spruch, wer Pech hat, hat am Anfang Glück.
Ja, finde ich einen super Spruch. Sehr passend dazu. Ne? Da wird einfach die Erwartungshaltung schon so ein bisschen gefestigt am Anfang. Mich würde mal interessieren, Ingo, wir haben ja in der letzten Folge über deine Glücksspielerfahrung gesprochen, auch diesen Moment von, ich habe einmal gewonnen, ich setze mich nochmal dran. Ja. Für dich war ja der Effekt ein bisschen anders. Du hast den Reiz gespürt, irgendwie wolltest schon in die Tasche greifen, ich zahle nochmal nach, ich probiere nochmal was rauszuholen. Genau. Hast dich dann aber zurückgenommen und gesagt, das gefällt mir gerade nicht, was da passiert, ich will die Kontrolle nicht verlieren. Mhm. Wenn das jetzt Nicole, deine Partnerin, so erzählt, kannst du das nachvollziehen? Ist das für dich greifbar oder ist das so total für dich fernab, weil es bei dir anders war?
Ja, ich fand es ganz interessant, also wie Nicole das gerade beschrieben hat, weil die Gefühle bei mir viel gedämpfter gewesen sind. Hm. Ich hatte ja auch zu Anfang diesen Gewinn, der in ähnlicher Höhe ausfiel.
50 Euro waren es, glaube ich, hast du erzählt.
War in gleiche Größenordnung. Ja, ja. Ne? Also nagel uns dann irgendwie nicht auf ein paar Euro fest, irgendwie so, aber das war ungefähr die gleiche Größenordnung. Ich glaube, bei mir war der Unterschied, dass relativ schnell hinterher dieser Absturz kam, wo ich gesagt habe, oh, ich muss hier raus. Mhm. Ne? Das war so ein bisschen, ich hatte aber nicht so diese massiven Glücksgefühle dazu bei dem Gewinn. Ich habe nur gedacht, geil, wir wollten nachher sowieso noch einkaufen fahren oder sowas, so müssen wir weniger bezahlen, irgendwie müssen wir aus eigener Tasche wieder 20 oder 30 Euro zulegen. Mhm. Und der Rest, der ist jetzt halt aus diesem bescheuerten Automaten gekommen. Mhm. Habe mich nur über diesen Wochenendeinkauf gefreut.
Das klingt so ein bisschen nüchterner, sage ich mal. Ein bisschen zweckgebunden. Also, gut, der Einkauf ist jetzt abgedeckt.
Also wirklich distanziert, ne?
Ja, distanziert. Ja.
Und da ist, glaube ich, irgendwo der Unterschied, oder? Wie siehst du das?
So klingt es für mich zumindest. Nicole, was würdest du sagen?
Also ich kann ihn gerade ganz genau erklären, wir wollen ja gar nicht auf dem wunderhübschen, jungen, tollen Mann rumhacken, der mir hier gegenüber sitzt, der aber nun mal 17 Jahre älter ist als ich. Es ist, glaube ich, auch da einfach, du hattest schon ein ganz anderes Setting und für dich waren 50 Euro zu dem Zeitpunkt, wo dir das passiert ist, auch etwas anderes, als es mir passiert ist. Ich war alleinerziehende Mutter. Zu dem Zeitpunkt, wo dieser erste Gewinn da war, habe mir in der Spielhalle den morsbuckelig gearbeitet, damit ich dem Lütschen irgendwie was finanzieren kann und damit ich die Spielsucht meines Partners gedeckelt bekomme. Zu dem Zeitpunkt war nämlich dieser erste Gewinn quasi und habe immer mit Geldsorgen zu tun gehabt und nie so, also heute aus der jetzigen Sicht sind 50 Euro immer noch viel Geld, aber etwas
nicht mehr so elementar, sag
also,
ich mal.
Also wo ich hier sitze und weiß, wenn es diesen Monat nicht klappt mit neuen Schuhen, dann spätestens nächsten Monat und dann ist in unserer Kalkulation irgendwas falsch gelaufen. Mittlerweile, und ich bin jetzt ja noch nicht ganz in dem Alter, in dem du damals warst, habe ich da auch ein anderes Verhältnis zu. Aber wenn du auch aus schwierigen Familienverhältnissen kommst, was Geld angeht und so mit Geld immer totale Mangelware war, so war es bei uns. Und dass Geld auch immer Thema ist, dass es nicht da ist, war das so...
Oh. Es hatte ein anderes Gewicht für
dich. Ja, auf jeden Fall. Deswegen kann ich diese Gefühle auch noch so sehr beschreiben, weil Geld immer ein negativ behaftetes Thema war, weil es nie da war.
Ja, das war auch zu einer anderen Zeit, ne? Also das muss man vielleicht auch wirklich mal beleuchten. Das ist auch für den geneigten Zuhörer ganz, ganz wichtig. Zu der Zeit, wo mir das passiert ist, was in der Folge 1 beschrieben worden ist, da haben wir schon zusammengelebt, da haben wir auch schon alles in einen Topf geschmissen. Also wir hatten da nicht, wir mussten nicht jeden Euro umdrehen. Ne? Da hatten diese 50 Euro wahrscheinlich auch einen ganz, ganz anderen Stellenwert, als es bei dir gewesen ist damals. Ne? Also ja, das ist wichtig dazu, ja, hast du schon recht. Ja.
Und wenn du etwas nicht hast und das anstrebst, das haben zu wollen, dann hat das halt eine andere Wertigkeit als... du hast dein Ein- und Auskommen und das ist alles soweit okay. Ne?
Voll, da hast du eine Stabilität, eine Grundsicherheit. Ich meine, das kennen ja wahrscheinlich auch viele, die gerade zuhören, wenn man eine Nachzahlung irgendwie reinflattert und man ist einfach vielleicht noch Studi, Auszubildender, gerade vielleicht frisch in eine eigene Wohnung gezogen. Was sind dann irgendwie 200-300 Euro Nachzahlung? Das ist immens. Das ist, das erschüttert einen richtig. Ne? Ja. Wie kann es weitergehen? Klar. Und natürlich ist dann die Verlockung von, boah, wenn ich jetzt auf einen Schlag das Geld drin hätte und vielleicht sogar plus noch was, um mir was zu gönnen. Natürlich, das verlockt total. Ja, verstehe ich. Finde ich sehr gut nachvollziehbar. Okay, also du bist in dieser Phase, du schmeißt das erste Mal die Kohle rein, die du als Bonus gekriegt hast, das nette Trinkgeld letztendlich, lässt den Automaten auch automatisch sogar durchlaufen, gehst nebenbei was anderes machen, kommst zurück, da ist der Gewinn. Gleich am nächsten Tag wieder gezockt oder wie können wir uns das vorstellen?
Nee, wie ich ja eben sagte, das war ja quasi die Zeit, da war ich noch mit dem Vater von meinem Großen zusammen, das heißt, ich muss irgendwo so 19, 20 gewesen sein und dann habe ich 8 Jahre wieder gar nichts in irgendeiner Art und Weise gemacht. Also überhaupt nicht.
Da kam dann die Pause, ja. Mhm.
Immer dieses Gefühl zu wissen, wie schön es ist, wenn man gewinnt. Und dann auch irgendwann so nach 6, 7 Jahren, wo du täglich wäre nicht richtig, aber ich habe ja in der Zwischenzeit dann auch meine Ausbildung gemacht oder so, aber ich habe halt regelmäßig an den Wochenenden das als Nebenjob immer noch gemacht. Das heißt, es war jeden Monat Bestandteil meines Lebens, mit den Gästen zusammenzuarbeiten. Immer auch so ein Stückchen weit von einem Neid ist gar nicht das, doch so ein bisschen Neid, wenn dann jemand anders eine Riesenserie hatte oder so, weil man dann dachte, ja, ich weiß, wie sich das Gefühl anfühlt und auch wäre ja irgendwie schön gewesen, hättest du das jetzt gehabt.
Voll.
Also dann so ein bisschen wirklich über Jahre aufgebaut bei mir die Veränderung von, boah, die sind aber alle, wie kann man denn, ich muss das so sagen, so habe ich über meine Krankheit, die ich dann selber erlitten habe, ja gedacht, wie können die denn so doof sein, so viel Geld da reinzustecken? Wie kann man denn bitte sein halbes Monatsgehalt oder sein ganzes Monatsgehalt hier verzocken? Bist du eigentlich noch ganz dicht? Deine Frau hat zu Hause nichts zu essen mit den Kindern. Wie kannst du hier in der Spielhalle sitzen? Diese Fragen hat man sich als Aufsicht immer gestellt und gedacht, meine Güte, lass es doch sein. Oder hat das dann sogar mal angesprochen. In dem Moment, wenn du es angesprochen hast, warst du deinen Gast aber los, weil diese bequemen Gesprächsthemen möchte man nicht führen als Süchtiger.
Die will man nicht hören.
Und schon gar nicht dann von so einer blöden kleinen Aufsicht. Und die nächste in der nächsten Spielhalle spricht dich da nicht drauf an, also gehst du dann dahin. Das ist immer so diese Vermeidungstaktik. Ich habe diese Gedanken alle gefühlt und gehabt und sie teilweise auch ausgesprochen. Mhm. Und habe täglich dabei zugeguckt. Und dann hat sich das irgendwann gewandelt in, ach ja, wäre noch mal schön. Mhm. Und das hat sich dann, glaube ich, über eine ganze Zeit aufgebaut, bis ich dann irgendwann, ja, so, ich würde sagen, 2013, 2014, auch nach dem Gewinn nach diesem Gewinn von Ingo, dann irgendwann einen Dienst in der Halle hatte. Mhm. Das weiß ich noch, es war ein Sonntagmorgen. Und dann dachte, ach scheiße, 10 Euro hast du hier gerade noch in deinem Portemonnaie, versuch's mal.
Schmeiß mal rein. Ja.
Genau. Mhm. Mhm. Und das wurde dann zu einer Angewohnheit, zu einer Regelmäßigkeit, sodass ich mich sogar auf meine Schicht auf den Sonntagmorgen, obwohl ich schon berufstätig war mit meiner Ausbildung, darauf gefreut habe, beziehungsweise ich war sogar schon ausgelernt. Ich habe mich dann darauf gefreut, sonntags da in die Halle zu können, weil dann konnte ich ja zocken.
Mhm. Und ich finde das total spannend. Du hast dieses Gefühl vom ersten Gewinn eben so plastisch beschrieben. Und wenn du das jetzt so beschreibst, die Jahre danach hast du zwar nicht gespielt und es klingt aber so, als hätte dieses Gefühl trotzdem so einen Nachhall gehabt.
Richtig,
genau. Ja, also das war irgendwo immer im Hintergrund da und oh, potenziell, da wäre doch vielleicht was drin. Das hatte ich ganz lange mehr oder weniger in Anführungszeichen kalt gelassen. Zumindest hat es sich nicht aktiv werden lassen. Und dann war am Ende dieses Gefühl, aber wenn ich dich richtig verstehe, doch auch mit ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, ach komm, ich könnte doch auch nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Und was dann über die Jahre natürlich auch dazu kam, als Spielhallenaufsicht siehst du ja auch noch ganz andere Arten von Gewinn. Meine 50 Euro waren ja für mich schon die Welt. Mhm. Aber wenn du dann irgendwie einen Automaten befüllen musst, weil da gerade jemand 1200 Euro rausgeholt hat oder so, dann weißt du und siehst, was da noch für Potenzial hintersteckt. Mhm. Und dann hast du in deinem Kopf auch das Gefühl von, mein Glücksgefühl würde sich ja exorbitant potenzieren, ja, wenn das mein Gewinn wäre. So.
Ja, ja.
Und so
okay.
baut sich das dann in dem Moment, also in meinem Fall, weil ich halt tagtäglich ist immer nicht richtig, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, in einer Spielhalle war, da so oft Berührungspunkte mit hatte, ohne selber auch nur einen Cent da reinzuschmeißen. Das heißt, das hat in meinem Falle 80% davon in meinem Kopf stattgefunden. Ich hätte jetzt und ich könnte jetzt, ohne dass ich Geld reingeschmissen habe. Ich habe quasi mit den Leuten mitgezockt. So, ich
gedanklich,
ja. Ja, genau. Ja. Nach meinem Gewinn konnte ich dir auch anders die Automaten erklären, weil vorher als Spielhallenaufsicht ist es zwar gut, wenn du weißt, wie die Mechanismen funktionieren, dass du den auffüllen musst und so, aber ich hätte dir nicht erklären können, wo du was für Gewinne machst. Mhm. Und dann auf einmal siehst du aber, wie du selber anders die Automaten beobachtest und denkst, aha, bei dem Spiel brauchst du also 3 Perlen, aha, bei dem Spiel brauchst du also 3 Bücher, um Freispiele zu kriegen. Das ist also da in dem Spiel der Höchstgewinn. Das hat sich bei mir wirklich so aufgebaut, getriggert von dem Gefühl, da habe ich 50 Euro, da, weil das der kleinste Einsatz war, muss das damals der Hauptgewinn gewesen sein.
Ja, verstehe.
Und dann guckst du die anderen Spiele an und denkst, aha, das ist da möglich. Und hätte ich nur vierfach, dann, aha, wäre das gewesen.
Diese ständige Verlockung und diese frühe Prägung sozusagen, dass es einmal geklappt hat. Jetzt hast du, was ich mir gerade so als Frage aufdrängt, hast du in der ersten Folge auch von der Arbeitszeit erzählt und von dieser Stimmung da, dieser Aggression zum Teil, dem Frust, auch viel, ich überspitze es oder ich sag's mal in meinen Worten, Elend, das du da so mitbekommen hast. Dann auf der anderen Seite hast du gleichzeitig dieses Gefühl von Verlockung, man könnte ja auch gewinnen. Wie passt das so für dich zusammen? Also das sind ja irgendwie zwei so, das ist fast eine diskrepante Situation sozusagen, so zwei irgendwie sehr verschiedene, konträr sich gegenüberstehende Pole, die dann am Ende irgendwie dazu führen, dass du aber es doch nochmal versuchst. Warum hast du gedacht, also wenn du das so sagen kannst, warum hast du gedacht, ach, ich mach's jetzt doch mal trotz dieses Gefühls auch, des Wissens, dass so viel Scheiß doch auch da passiert ist? Kannst du das sagen irgendwie?
Der Scheiß ist ja den anderen passiert, mir ja noch nie. Okay. Also das ist das, was ich meine. So, ich habe die ganze Zeit gezockt, ohne Geld zu investieren, indem ich bei den anderen mitgucken konnte. Mhm. Ich habe kein Negativgefühl damit verbunden, sondern hatte einzig und allein dieses positive Gefühl dazu. Das, was bei den anderen ja dann immer der Fall ist und was ich auch gesehen habe und wo ich lange Zeit gebraucht habe, um das zu verstehen, wenn dann Leute, die gerade 1.000 Euro aus dem Automaten geholt haben, trotzdem total muffelig, sauer, niedergeschlagen aus der Halle rausgegangen sind und du denen noch gratuliert hast und gesagt hast, boah, cool, hast hier gerade irgendwie, hat er endlich mal geschmissen, hat man dann gesagt.
Ja.
Und dann sagt dir jemand, ja, bringt aber nichts, weil auch wenn ich jetzt 1.000 Euro raushole, ich habe ja schon 3.000 drinne.
Mm, okay.
Und diese 3.000 Euro, zum Beispiel jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ich hatte die ja nicht als Verlust.
Verstehe ich. Du siehst nur den Gewinn, der immer mal wieder aufploppt, denkst dann, das könnte mir auch so gehen und das andere, das passiert mir ja nicht so, genau, ein bisschen. Das passiert bei wem anders.
Genau.
Ingo, was denkst du gerade?
Ja, witzigerweise. Also das, was du gerade erzählst, irgendwo so, wir haben ja nun öfter auch über deine Arbeit gesprochen und wenn dir ein Schicksal da besonders nah gegangen ist, dann hast du ja auch darüber geredet. Und das ist ja schon ein Thema bei uns hinter verschlossenen Türen gewesen, irgendwo, ne? Aber über deine Gefühle, was das Spielen betrifft selber und dieses Anfangen, ich steck da 10 Euro rein oder dass da in dem Moment irgendwo so ein Impuls in diese Richtung ist, absolut gar nichts. Noch nicht mal ein Augenwink. Nichts.
Mhm.
Nichts. Du hast nur die eine Seite beleuchtet und über die andere Seite hast du mit mir nie gesprochen.
Mhm.
War das was Bewusstes, Nicole, dass du das ausgespart hast? Oder?
Das kann ich rückblickend nicht zu 100%, also kann ich nicht beantworten. Ich glaube, ja, weil ich meinen Mann ja kenne und der so toll war mit seiner Impulskontrolle, diesem zu widerstehen. Mhm. Ich glaube, dass ich schon früh Diskussionen zu Hause gehabt hätte, wenn ich da, ich sag mal, ganz natürlich, wie es ja gewesen wäre, zu sagen irgendwie, weißt du was, ich habe heute 50 Euro mehr mit nach Hause gebracht, weil ich habe mich einfach mal in Automaten gesetzt mit 10 Euro und gezockt.
Mhm. Mhm.
Und ich glaube, dass das die schon da losging mit dem Verheimlichen,
okay,
weil du weißt, wie dein Gegenüber dazu steht, ohne das bewusst zu machen, weil ja, meine Güte, ich habe da gearbeitet und dann war halt gar nichts los. Und anstatt mir dann ein Buch zu nehmen, habe ich halt selber mal eben 10 Euro reingeschmissen.
Voll.
Wir haben beide Geld verdient. Es war, es ist überhaupt nicht aufgefallen. Es war okay, klar, weil 10 Euro mehr oder weniger wirklich nicht interessiert haben und ich dazu ja auch den Nebenjob ausgeübt habe.
Voll, voll.
So, das war so nicht erwähnenswert.
Ja, man erzählt ja seinem Partner oder Partnerin auch nicht alles, was am Tag passiert.
So, ne? Also
schon nachvollziehbar. Und gleichzeitig sagst du auch, naja, du kennst auch seine Einstellung und weißt auch, naja gut, das brauche ich jetzt auch nicht erzählen, weil, ach, dann gibt es am Ende im Zweifelsfall vielleicht nur Diskussion. Aber es war bei dir auch noch keine problematische Dynamik da zu dem Zeitpunkt.
Also ein Stück weit die Vermeidungstaktik ist da schon bei gewesen, weil Nicole hat recht, sie hätte in dem Moment einen Dialog führen müssen.
Sie hat
also ein Dialog. Ne? Wir reden hier nicht von du oder sonst irgendwas, aber ich hätte da in dem Moment vielleicht die eine oder andere Frage gehabt und das wäre auch ganz halt kritisch, will ich gar nicht unbedingt sagen, aber auf jeden Fall, wir hätten da in dem Moment also wirklich so einen kleinen Diskurs führen müssen.
Und was auch noch dazu kommt, ist ja, dadurch, dass ich nie Geld hatte in meinem Leben und dem immer hinterher gerannt bin und schon sehr früh von zu Hause ausgezogen bin und immer sehr, 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 sehr sparsam war und mir selber nie was gegönnt habe, sondern immer zugesehen habe, dass es wirklich den engsten Menschen, meinen Liebsten gut geht, war dann, wenn ich mal ein bisschen was gewonnen hatte, das auch immer so schön, das beiseite zu packen und davon irgendwie irgendeine Überraschung. Also es ist auch nie so gewesen, dass ich das Geld in irgendeiner Art und Weise dann für mich ausgegeben habe oder für mich wollte. Darum ging es nie, sondern dann eher irgendwie, was weiß ich, ich habe dir ein paar Winterschuhe mitgebracht, weil ich die so schick fand und ich hoffe, dir gefallen sie auch, weil das jetzt gerade ging. Oder dann für das Kind irgendwie ein Spielzeug, was sonst nicht so möglich gewesen wäre von den Sachen. So, das war für mich immer eine große Freude, wenn ich dann irgendwie die Möglichkeit hatte, meinen Lieben eine Freude zu machen. So. Und das ist halt so ein Gefühl gewesen, dem ich immer hinterhergerannt bin, weil die finanziellen Sorgen und Probleme zu Hause schon immens groß waren.
Und dann die Idee, jemandem anderen auch was Schönes ermöglichen zu können, das tut dir gut, du machst wem anders eine Freude. Ne? Da sieht man, es gibt auch viele gute Gründe, warum man gerne gewinnen möchte. Ne?
Ja.
Der eine sagt, dann kann ich mir endlich die eine Uhr kaufen oder den Fernseher oder so. Und du sagst, dann kann ich wem anders was Gutes tun. Aber letztendlich, das Geld ermöglicht dir was. Ne? Das
genau.
ist diese Verheißung, da ist was drin, was eigentlich momentan nicht passt. Ein bisschen Sorge weniger und ein bisschen mehr Freude und ein bisschen mehr sich oder anderen was Gutes tun können.
Das ist ja auch immer, das Geld macht nicht glücklich, aber es nimmt jede Menge Sorgen.
Ja, absolut.
Und das ist so, das, warum das so prekär und so blöde ist. Und warum, wenn du merkst irgendwie, ach, mich zieht da was hin, beziehungsweise ich steck da mal eben 10 Euro rein und dein Partner da so konkret gegen ist, ist das, glaube ich, auch, also du entschuldigst als Spieler ja schon ganz früh dein eigenes Verhalten vor dir selber, damit du weiter zocken kannst.
Mhm. So.
Und
genau so.
So, das hätte ich dir aber damals in keinerlei Weise irgendwie auseinanderklamüsern können. Mhm. Das geht dann so ineinander über. Mhm. Dann sagst du ja auch, ich habe mich mit einer Kollegin noch länger unterhalten, wenn du später kommst, obwohl du, wenn die Ablösung da ist, nochmal eben 20 Euro in den Automaten steckst. Oder du sagst, ich bin für diese Spielhalle damals immer noch einkaufen gefahren und habe den Einkauf dahin gebracht. Das hat dann auf einmal, was sonst, ich sag mal, eine Stunde gedauert hat, hat dann auf einmal 3 gedauert, weil ich dann ja mit meiner Kollegin noch einen Kaffee getrunken habe. Nee, ich habe mit meiner Kollegin ganz kurz, bei der habe ich einen Kaffee bestellt.
Teil der Wahrheit, ja.
Ja, genau. Es ist die erste Zeit meistens so, dass du wirklich gut im Jonglieren bist zwischen, es ist nicht ganz gelogen, aber ganz die Wahrheit ist es auch nicht.
Das ist wahrscheinlich wieder so ein ähnliches Ding, wie man rechtfertigt vor sich selbst, das kann ich ja erzählen, was ist ein Teil der Wahrheit. Man rechtfertigt vor sich selbst, warum kann ich noch spielen? Ich würde euch beide mal gerne fragen und wäre gespannt, ob ihr das unterschiedlich einschätzt. Ab wo wird denn das Spielverhalten problematisch? Ich hatte eben das Gefühl, Ingo, dass du schon so einen Punkt früher warst bei, na, das war ja schon eine Form von Verheimlichen. Da hatte ich das Gefühl, Nicole, bist du noch gar nicht so gewesen, dass du dachtest, naja, das war am Anfang doch irgendwie noch recht harmlos. Wie ist da eure Einschätzung? Ab wo wird denn das Spielverhalten problematisch?
Bei einer Regelmäßigkeit. Das ist der erste Punkt. Und ganz klar, wenn ich mir eine Brücke baue, ich mir anfange, mir eine Brücke zu bauen, so wie Nicole das gemacht hat. Ich gehe einkaufen dafür und dann dauert es halt etwas länger irgendwie. Und das geht ja auch schon einher damit, dass dann bewusst gelogen wird.
Mhm. Ne? Nein, Veto.
Es wird bewusst verschwiegen. Ja.
Nein, auch nicht. In dem Moment, und da ist das Gefährliche, nein. Das Einkaufen für die Halle war meine Aufgabe.
Ja.
Und ich bin jedes Mal immer hingefahren, weil ich nur einkaufen wollte. Aber dann die Versuchung, wenn ich den Einkauf dahin gebracht habe und dieses Innere, du hast jetzt hier gerade wieder geschuftet und geackert, du belohnst dich mal eben dafür, was du gerade gemacht und geleistet hast, in Form von, dass du noch mal eben eine halbe Stunde deine Ruhe hast, bevor du in dein Chaos, in dein Familienleben, in die nächste Arbeit und so weiter und so fort reingehst. Da war weder Verschweigen noch, dass ich das Einkaufen in irgendeiner Art und Weise...
Das hast du mir gegenüber aber nie kommuniziert, wollen wir es so nennen.
Das ist richtig. Mhm. So,
und
es ist aber,
wo sind wir dann?
Bei einem fahrlässigen Verschweigen, aber kein Vorsatz. Denn ich bin nie einkaufen gefahren für die Halle und dachte dann, oh geil, danach kannst du zocken. Das kam dann immer erst in dem Moment, wenn ich da drinnen war.
Ja, also, aber es war regelmäßig.
Das wurde regelmäßig. Das war ja zu Anfang nicht so. Zu Anfang war das ja wirklich mal...
Genau, aber da haben wir doch den Punkt.
Ja. Mhm. Es ist mir nur wichtig, dass du, dass man da unterscheidet. Da sind wir dann nämlich bei, es gibt auch Menschen, die in Spielhallen sein können, ohne ein problematisches oder ein süchtiges Verhalten zu entwickeln. Mhm. Dass sich da jeder wirklich toll hinterfragt. Mhm. Und in dem Moment, wenn du anfängst zu merken, ich gehe hier auf einmal den teuersten Kaffee der Welt trinken, wird was komisch. Wenn du dir richtig Brücken, wie du das so schön sagtest, baust, um irgendwie vor dir selber zu rechtfertigen, dass du an so einen Ort oder noch viel schlimmer online, dass du sagst, immer abends, wenn ich meine Aufgaben fertig habe, dann gönne ich mir mal eben oder so. Regelmäßigkeit ist das eine und das, was dann mit einhergeht, ist, wenn du es bewusst anfängst zu verheimlichen und zu verschleiern.
Da ist man dann bei dem Vorsatz, was du eben angesprochen hast.
Genau, also das ist wichtig, dieser Vorsatz.
Aber da merken wir doch, dass die Grenzen da schwimmend sind. Mhm. Und ganz ihre sicher. Auffassung eine ganz andere ist als meine dazu.
Klar, und jeder hat seine Berechtigung für seine Sicht, ne? Und trotzdem beide sind gültig.
Ja, natürlich. Das ist, da merkst du, dass das ineinander übergeht.
Total.
Irgendwo, ohne dass jetzt gerade der Betroffene das nicht merkt.
Ja.
Oder vielleicht auch unterbewusst merkt und merkt dann irgendwie auch schon, so wie du gerade vorhin schon gesagt hast, man geht ja auch irgendwo einer möglichen Diskussion oder Konfrontation aus dem Weg. Das passiert ja teilweise auch unbewusst.
Genau deswegen war es für mich nur wichtig, dass fahrlässige und vorsätzliche, um diese blöden Begriffe dabei leben zu belassen.
Gerichtsdeutsch.
Ja, mein Gerichtsdeutsch, Entschuldigung. Ja. Zu unterscheiden, weil einem das überhaupt nicht klar ist. Und ich glaube, dass es genau hier an diesem Punkt, wo wir darüber reden und diskutieren, auch wichtig ist, immer noch mal wieder zu erwähnen, ich bin halt der Zocker. Hm. Deswegen sind meine Grenzen da etwas,
ja, klar.
Ach ja, ist gar nicht so schlimm. Weil ich mir das lange genug selber eingeredet habe, um überhaupt die Berechtigung von mir selber für den Einstieg des Zockens zu haben. Hätte ich gleich von Anfang an mit mir so... wäre mit mir so ins, da sind wir wieder,
Gericht, ins Gericht gegangen,
wo ich jeden Tag hingehe, aber um da zu arbeiten, ja. Wäre ich mit mir so ins Gericht gegangen, wie du es vielleicht getan hättest, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Mhm. Aber das war keine bewusste Entscheidung. Mhm. Und das ist die Krux dabei. Ja. Das ist das Wichtige, gerade auch für Angehörige, dass sie wissen, in dem Moment, dass sie hätten tun und lassen können, was sie wollen, wenn ein Zocker zocken will, dann findet er Mittel und Wege. Und dann geht er zocken, Punkt.
Natürlich. Den hältst du nicht auf.
Gar nicht, null. Ja. Das ist ja immer die Wunschvorstellung, das kenne ich ja selber als Angehörige. Mhm. Was habe ich nicht alles gemacht? Von Geld eingeteilt über Standortüberwachung. Klar. Und was weiß ich nicht, was für ein Blödsinn. Ich bin dem hinterhergefahren und habe den aus Spielhallen rausgeholt, weil ich dachte, wenn ich nur genug kämpfe.
Voll. Wenn du den richtigen Hebel findest, dann wirst du das Verhalten der anderen Person ändern. Ja.
Am Arsch.
Ganz deutlich. Auf gut Deutsch, ja. Ja, absolut. Nee, das kann ich gut nachvollziehen. Und ich finde es spannend, ihr sagt im Grunde beide ja auch sehr ähnlich, ne? Die Problematik beginnt, wenn es regelmäßig wird und man sich diese Brücken baut, der Vorsatz entsteht und man merkt, ihr beide seid eigentlich auf dem gleichen Nenner, nur, wie du es auch gesagt hast, Ingo, das verschwimmt, weil die Grenzen, die Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung des einen ist anders als die der anderen Person, das sind Graubereiche und irgendwo sieht die eine Person dann das schon als Vorsatz und die andere weniger, was macht das Unterbewusstsein noch dazu, was hat man vielleicht insgeheim schon entschieden, obwohl man selber gar nicht weiß.
Ja, ich meinte damit eigentlich diesen Graubereich, den du gerade ansprichst, den meine ich eigentlich damit, dass dieses Brückenbauen, was ich jetzt ganz klar eben umrissen habe, was dein Verhalten betrifft, wo du sagst, das war in dem Moment nicht so, das wird irgendwann so und dann kommt irgendwann auch die nächste Stufe, man baut sich einen Plan B, nämlich eine Ausrede zurecht. Mhm. Ne?
So. Dann sind wir aber schon
Da sind wir ein Stückchen weiter schon. Ja, genau. Aber da, das sind halt die Anfänge. Wir reden ja gerade so über die Anfänge, ne? Mhm. Und die Anfänge sind halt auch so.
Mhm. Ja. Schleichend, ne?
Ja, genau.
Und nicht selbst wahrnehmbar. Klar, man, logisch wäre auch komisch, wenn man am Anfang schon sofort denken würde, das ist aber problematisch. Ne, am Anfang, du hast es selbst gesagt, rechtfertigt man wahrscheinlich vor sich selbst noch, so wie jeder Mensch ja sein Verhalten allgemein immer rechtfertigt. Ich habe ja immer gute Gründe, die Dinge zu tun, die ich tue. Egal,
sonst
ob das Glücksspiel ist.
Ja nicht machen.
Sonst würde ich es ja nicht machen. Genau so ist es. So funktionieren wir halt eben als Menschen. Wo sind wir jetzt gerade? Wenn ihr beide sagt, naja, die Regelmäßigkeit, Brücken bauen. Nicole, wo befindest du dich gerade, wenn du zurückblickst? Wie sah das aus bei dir, das Spielverhalten?
Das Spielverhalten sah aus, ja, ein bis zweimal im Monat. Eigentlich wirklich immer nur, wenn ich arbeiten musste. Also quasi in den Verlockungsraum betreten habe. Ja. Es war überhaupt nicht so, dass ich an den anderen, kam immer darauf an, ob ich ein oder zwei Sonntage in dem Monat gemacht habe, aber dass ich irgendwie an den anderen 30 oder 29 Tagen des Monats da auch nur einen Gedanken dran verschwendet habe. Nein, aber es war trotzdem dann teilweise schon so, dass, wenn ich den Sonntag arbeiten war, ich mit, wir haben aus verschiedenen Gründen das Geld an dem Tag ausgezahlt bekommen, nach der Schicht.
Mhm. Bar auf die Kralle oder was dann? Ja, wahrscheinlich, ja. Ne? Ja, okay.
War es dann so, dass ich mit weniger Geld nach Hause gekommen bin, als ich hingegangen bin. Mhm. Weil ich unter der Schicht, weil es ja langweilig war, weil ich ja nichts zu tun hatte, weil 1800 Ausreden, die alle Bullshit sind, mehr Geld verzockt hatte, als ich an dem Tag eigentlich verdient hatte. Mhm. Und dann war es ganz, ganz häufig so, dass ich, Spielhallen sind ja immer, also meistens in der Nähe einer Bank gelegen, damit du
als... Ach, wie praktisch.
Ja, damit du nochmal eben schnell ein bisschen Geld nachholen kannst, dass ich wirklich nach der Schicht nochmal eben schnell zur Bank musste, um die Kasse wieder auszugleichen.
Ich finde an dem Beispiel ist gerade total spannend. Wir haben ja eben über Regelmäßigkeit gesprochen. Jetzt für so einen Außenstehenden könnte man ja sagen, ach, ein-, zweimal im Monat, na gut, was ist denn dabei? Aber du beschreibst es ja sehr eindrücklich. Du bist mit weniger Geld rausgegangen, als du an dem Tag verdient hast. Ne? Also du hast Minus gemacht. Und man sieht ja da im Verhältnis, die Problematik muss nicht unbedingt an der Regelmäßigkeit im Sinne von 7 Tage die Woche oder 5 Tage die Woche, sondern das kann auch problematisch sein, wenn ich eben von mir aus auch nur einmal im Monat gehe und dann aber den Großteil meines Gehalts auf den Kopf haue.
Auf jeden Fall. Und das ist das, wo ich dann ja nachher auch irgendwann selber die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, eigentlich macht man einen Nebenjob ja, damit man ein bisschen mehr Geld in der Kasse hat.
Ja, klingt logisch erstmal.
Eigentlich schon.
Ja.
Und wenn du dann immer mit weniger Geld nach Hause kommst, habe ich irgendwann die Reißleine gezogen und gekündigt, weil ich gesagt habe, so kann es ja nicht weitergehen.
Okay. Ingo, hast du das in der Zeit mitgekriegt? Da wart ihr ja zusammen, oder? Wart ihr da schon zusammen, als sie nach Hause gekommen ist von der Schicht und gab es da schon erste Momente, wo du gedacht hast, wo ist jetzt die Kohle hin?
Nee, gar nicht.
Nee?
Nein.
Nee.
Weil das nie so gewesen ist, dass es da irgendwie eine Rechenschaftspflicht oder sowas gewesen ist. Ne?
Klingt ja sehr gesund auch erstmal für eine Beziehung. Sollte ja vielleicht auch so sein. Ja.
Ja.
Und dann ist noch die Problematik des Bargelds. Ne?
Also, ja, stimmt.
Ja, und wenn du dann danach nochmal eben dir nach einer Schicht, was weiß ich, man hätte es immer begründen können, also als Spieler legst du dir dann ja auch zur Not schon mal eine kleine Ausrede zurecht, so, du warst doch gerade arbeiten, warum hast du denn danach noch Bargeld geholt? Hat er nie gefragt, weil ihn das auch gar nicht interessiert hat oder er auch gar nicht dann darauf geachtet oder danach geguckt hat, warum auch in einer Partnerschaft.
Klar, wird man ja nicht drauf kommen.
Ja, und auch, also auch in einer Partnerschaft, was man vielleicht auch dazu sagen muss, wo Nicole halt wirklich jemand ist, auf den man sich verlassen kann und die weiß eigentlich mit ihrem Geld gut umzugehen und es gab da nie den Anlass dazu, irgendwo zu misstrauen. Ne? Also weil es hat immer alles gut funktioniert irgendwo. Da war nie die Indikation da in der Richtung. Ne?
Voll. Also es wäre ja wie aus dem Blauen heraus, wenn ich irgendwie weiß nicht, nach sonst irgendwas XY fragen würde, was hast du denn da heute gemacht, warum sollte ich? Ne? Da gibt's gar keinen.
Also warum soll ich da in dem Moment meiner Partnerin misstrauen?
So. Finde ich total nachvollziehbar. Ja.
Und ich hätte immer gesagt, ja, ich musste noch tanken oder so, weil ne, dazu haben 50 Euro nicht gereicht. Oder ich habe danach noch, erinnere dich mal dran, ich habe noch so und so viel Kuchen mitgebracht. Oder ich hätte immer eine grundsolide Ausrede innerlich parat gehabt.
Die hattest du dir schon zurechtgelegt.
Ja.
Jetzt sprechen wir ja gerade darüber, was war damals problematisch. Aus heutiger Sicht schätzt du das ganz klar ja so ein. Oh, das war irgendwie schon eine kritische Phase mindestens. Wie war deine Wahrnehmung damals? War da schon so eine Idee von, eigentlich doch nicht okay, was ich da mache?
Erst als ich gekündigt habe. Und das war dann auch so eine, ich sag mal, so eine impulsive Sache, dass ich irgendwann, da hatte ich, das weiß ich noch ziemlich genau, das war ein Sonntag, da musste ich zur Sparkasse, hatte also mein Gehalt verzockt und hatte mir aus der Kasse, die man vor sich hat, also diese Wechselgeldkasse, hatte mir da in der Schicht 160 Euro geliehen und musste dann zum Automaten und 160 Euro abheben, die mir so richtig, richtig, richtig wehgetan haben und dachte dann, jetzt ist Schluss und Feierabend und wenn du das gerade nicht selber gesteuert bekommst, dass das nicht passiert, wenn du hier arbeitest, dann musst du jetzt etwas tun und es lassen.
Super Selbstfürsorge ja in dem Moment. Gute Sicherheitsreißleine gezogen. Und jetzt, Spoilerwarnung, da hat es wahrscheinlich nicht geendet. Sonst würden wir jetzt hier nicht zu dritt sitzen.
Gar nicht. Danach wurde es eigentlich noch viel schlimmer.
Ich glaube, damit können wir auf die nächste Folge verweisen. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wie es weitergeht, erfahrt ihr nämlich dann in der nächsten Folge. Dann gucken wir mal, was passiert ist, nachdem Nicole gekündigt hatte und eigentlich gesagt hatte, so geht's nicht weiter. Wir hören, wie es für Ingo war, wann vielleicht auch erste Verdachtsmomente mal auftraten. Bisher ist ja kein Grund zur Sorge gewesen, völlig nachvollziehbarerweise. Und wir schauen mal genau darauf, was das eigentlich in so einer Beziehung auch für eine Dynamik auslöst, was das für beide Seiten bedeutet. Also schaltet gerne wieder ein. Ihr erreicht uns, wenn ihr selber Fragen habt, beim Hilfetelefon von Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr an Arbeitstagen unter der 0800 077 6611. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt zu euch selbst, Spielverhalten, eigenem Spielverhalten oder zu Angehörigen. Ganz egal, kommt gerne mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns auf den Anruf und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Also bis dahin, wir wünschen alles Gute. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.